Gut, ja. Los geht's. Herzlich willkommen bei unserer Sendung Rosi und Kosi, bei der zweiten Staffel von Rosi und Kosi, jetzt die erste Staffel offiziell beendet und haben irgendwann mittendrin beschlossen, dass wir eine zweite Staffel beginnen, und der Unterschied zur ersten Staffel ist, dass wir nicht mehr in irgendwelchen abgefuckten Wirtshäusern sind, vielleicht auch, aber heute nicht zumindest, sondern wir haben uns vorgenommen, unsere Podcast-Folgen an möglichst abgefahrenen Orten zu machen. Und damit beginnen wir heute. Und wir sind an einem wirklich abgefahrenen Ort mit einem großartigen Gast. Herzlich willkommen, Saskia Jungnickel, bei uns in der Sendung.
Hallo.
Saskia Jungnickel-Gossi übrigens.
Ja, Doppelname, stimmt. Entschuldigung, Saskia Jungnickel-Gossi.
Ich reagiere auf beides.
Okay. Und wir sind, wo, Saskia?
Im Riesenrad. In einem Waggon des Riesenrads,
Im Cocktailwaggon des Riesenrads.
Sehr fancy, wirklich. Also kann man nur empfehlen, sehr, sehr glitzernd mit Barhockern und klimatisiert.
Rosa Samt.
Also es könnte auch der Waggon vom Hotel Orient sein, ist aber der Cocktailwaggon des Wiener Riesenrades.
Wir sind ungefähr jetzt in 8000 Meter Höhe über Wien. Und jetzt wollen wir gerade wieder zurückkommen. Wir haben nur eine halbe Runde gebraucht zum Aufbauen. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Es liegt eine kleine Odyssee hinter mir, muss ich gleich mal sagen. Also ich bin halt natürlich wieder nach Wien gefahren mit dem Auto, und dann bin ich in Wien draufgekommen, dass dieser Waggon neue Tische hat und unsere Mikrofonständer nicht passen für diese Tische. Und dann habe ich gleich mal eine zweistündige Odyssee durch die Wiener U-Bahn-Linien gekommen. Ich war komplett waschelnass. Von oben bis unten, ich war genau einer von den verschwitzten Typen, über den sich jeder aufregt in der U-Bahn. Würde ich mich aufregen in der U-Bahn, obwohl ich in die U-Bahn fahre.
Aber bist nicht U6 gefahren, weil in der U6 ist das alles verboten.
Ja, genau. Ja, und der Coaster war so nett und hat mir ein neues T-Shirt gekauft, und zwar I Love Vienna, ein weißes T-Shirt mit einem Herz.
Weil die I Love als Lenkbach waren aus,
leider. Ja, ausverkauft bis 2019. Ja, und das war unser Weg zum Wiener Riesenrad. Es ist wirklich schön da.
Es gibt eine lange Geschichte vorher noch. Also eigentlich wollte man sie auf der Alten Donau machen.
Ja, genau.
Da ist heute Lichterfest, eines der schönsten Feste auf der Alten Donau. Und wir wollten ein Boot ausborgen und haben stundenlang alle Bootsverleihe angerufen, die uns alle für blöd erklärt haben.
Das zerschmettert.
Ja, genau. Wir haben Leute bestochen mit Geld, ein Boot zu kriegen.
Und dann hat irgendeine 80-jährige Frau abgekommen am Telefon und hat gesagt zu mir, ja, sie hat ein Boot, aber wir müssen um 8 Uhr wieder im Hafen sein, weil ihr Mann geht nämlich um 8 Uhr schlafen, der ist 84. Und dann habe ich gedacht, okay, passt super, wir haben ein Boot, ich frage mal die Saskia, wie es ausschaut mit Bootfahren. Und tja, Saskia, Bootfahren und du? Keine Freunde, oder?
Keine Freunde.
Das Lustige ist, ihr hättet wahrscheinlich fast keinen Ort gefunden, an den ihr nicht gekommen wäre, aber ein Motorboot, ein winziges Motorboot, das auf jede Welle reagiert. Ja.
Auf die großen Wellen
mit vier Leuten. Auf die großen Wellen, wo links und rechts die Flitzer vorbei. Also ich mag Boote prinzipiell nicht, die Tiefe auch nicht.
Also was für eine Idee, super, oder?
Aber du kannst
ich hätte mich dort so richtig entspannt gefühlt.
Schwimmen kannst du schon, oder?
Ich schwimme total gern. Also ich liebe Schwimmen, aber es gibt immer den Moment, wenn man rausschwimmt im Meer und dann kommt so die Stelle, wo es wirklich dunkel wird unter einem und so, muss ich sofort umdrehen. Okay. Also das ist so die Stelle, da schwimme ich wieder zurück.
Bei mir ist das diese Stelle, wo ich dann nicht mehr stehen kann bis zur Hüfte. Da muss ich sofort umdrehen. Und
also ich schwimme im Wolfsberger Freibad auch so, oder?
Im Stadionbad schwimme ich gern.
Gibt es ein Stadion? Das heißt Stadionbad?
Stadionbad Wolfsberg, sehr schönes Stadionbad. Oh übrigens, kommt alle. Gibt es ein 50 Meter Becken.
Es gibt in ganz Österreich. Da werden wir auch mal eine Sendung machen.
Ja, am 10 Meter Turm. Ja, warum haben wir die Saskia Jungnickel-Gossi eingeladen? Und zwar, wir laden ja immer Gäste ein, die wir für interessant
und die Preise gewinnen.
Und genau, die Preise gewinnen. Also ich habe dann kurz gegoogelt, bei der Saski muss man nicht lange suchen.
Hat auch Preise gewonnen.
Saski
welche?
Ja, die Saski.
Weißt du das noch? Saski, welche Preise hast du gewonnen?
Sollen nur die zwei wichtigsten.
Ich weiß, es waren Ehrenpreise.
Es waren Ehrenpreise. Also es war der
2013?
Ja.
Für den Text, genau.
Für den Text im Standard?
Genau.
Aber vielleicht, also bevor wir zu den Preisen kommen, es würde ja eine lange Vorstellung geben von dem, was du alles gemacht hast. Mhm. Aber interessant wäre, wenn du das selbst erzählst. Was machst du und was hast du bisher gemacht?
Also, erstens muss ich sagen, es ist wahnsinnig schwierig, sich hier zu konzentrieren,
weil es
so wahnsinnig schön ist und ich nur rausschauen will. Eigentlich aber okay. Was mache ich? Ich glaube, ich bin hier wegen der Bücher, die ich geschrieben habe, des Themas, wegen, dass ich mir quasi dadurch erarbeitet habe. Prinzipiell ist es so, dass ich 2013, da war ich schon länger Innenpolitik-Journalistin beim Standard und ich habe einen persönlichen Text veröffentlicht, wo es um den Suizid meines Vaters ging, der 2008 gestorben ist. Und ein Jahr später, also 2014, habe ich ein Buch darüber veröffentlicht. Und nochmal 2 Jahre später, 3 Jahre später, 2017, habe ich ein anderes Buch veröffentlicht, wo es um den Tod geht und den Umgang unserer Gesellschaft mit dem Tod und mit Trauer.
Und hast du mit diesem Film, den es gegeben hat, hast du mit dem jetzt technisch was zu tun gehabt oder warst du nur quasi der Inhaltelieferant?
Da war ich nur inhaltlich.
Okay.
Ja.
Ja, du hast dann 2014 den Anerkennungspreis beim Prelat Leopold Unger Journalistinnenpreis. War das eben für dieses erste
Das Buch? War für den Text.
Ah, für den Text.
Okay. Genau.
Also begonnen hat es mit diesem Text. Ich kann mich an das auch noch gut erinnern. Das war eine lange Standardgeschichte.
Genau, das war im Album damals, das war sicher.
Ich habe mir sogar ein paar Auszüge aufgeschrieben daraus. Und ich finde das, also die ganze Geschichte ist gut, aber um einzusteigen, ist übrigens im Standard noch online, kann man jederzeit nachlesen. Mhm. Und ich möchte vielleicht ein paar Zeilen vom Beginn vorlesen und dann auch vom Ende, weil beides und das dazwischen lest dann aber bitte selber. Die Geschichte beginnt so. Am 6. Juli 2008 kritzelt mein Vater etwas auf einen mintgrünen Post-it-Zettel. Er steigt die Wendeltreppe hinunter in die Bibliothek und holt seinen Revolver. Dann geht er den schmalen Gang hinaus aus unserem Haus in den Hof. Dort legt er sich unter unseren alten großen Nussbaum. Ich weiß nicht, ob er dabei irgendwann gezögert hat. Ich glaube, er wird noch einmal tief eingeatmet haben, als er da lag. Vielleicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und der Stille gelauscht. Dann schießt er sich in den Hinterkopf. Sein Tod teilt mein Leben in ein Vorher und in ein Nachher. Und dieses Nachher hat dann in einem Buch geendet. War dieser Text oder der Erfolg dieses Textes, unter Anführungszeichen, der Auslöser dafür zu sagen, das interessiert so viele Leute, dass ich das versuche, in einem Buch zu machen?
Also erstens, das Nachher hat sich nicht auf den Text bezogen. Also das Nachher hat begonnen, nachdem mein Vater tot war, weil meine Welt einfach eine ganz andere war. Und also es war so, dass der Erfolg, ich glaube eher so die positive Resonanz, die ich gekriegt habe von so vielen Menschen, die betroffen sind oder die selbst an Suizid denken oder gedacht haben, dass mir das nochmal gezeigt hat, wie groß das Thema ist und wie viel da im Dunkeln liegt und wie viele Menschen, so wie ich, das Gefühl haben, niemand wird sie je verstehen und man kann nicht drüber reden und wenn man reden kann, dann wie soll man das machen? Und das hat mir, das hat mich dazu gebracht, das Buch zu schreiben, ja, das stimmt.
Blöde Frage, war das schwierig? Also was war das Schwierigere, den ersten Schritt zu machen und diesen Text im Standard zu schreiben oder sich dann noch tiefergehender im Buch damit auseinanderzusetzen?
Das Interessante ist, es war weder noch schwierig. Also schwierig war weiterzuleben, nachdem mein Vater tot war. Das war schwierig. Es war schwierig, meine Welt wieder zu ordnen, meine Rolle neu zu finden, mit den Menschen wieder umgehen zu können, vertrauen zu können. Das war schwierig, den Text zu schreiben an sich war wahnsinnig leicht und befreiend. Ihn zu veröffentlichen war ein Risiko.
Bist du kritisiert worden von irgendjemandem? Also hat irgendjemand gesagt, in der Suizidberichterstattung sollte man vielleicht das. Weil du hast ja zum Beispiel in diesem Text vom Standard ziemlich genau geschildert, dass er sich Gedanken gemacht hat darüber, dass zum Beispiel das Gesicht nicht entstellt ist. Hast du dir davor Gedanken gemacht darüber, wie du das schreibst oder was du machst? Weil du wirst davor nicht mit dem Thema, was wir geschichtet haben, oder?
Nein, also ich habe mich überhaupt nicht vorher damit beschäftigt und als ich es geschrieben habe und bevor es veröffentlicht wurde und auch dann beim Buch, habe ich schon mit Ärzten auch geredet und so und wie man schreiben kann und wie man schreiben soll. Und gerade bei einem Artikel, interessanterweise, ist es so, dass wenn man ihn ganz durchliest, dass diese Betroffenheit, die ich erlebt habe, die meine Familie erlebt hat, wahnsinnig durchkommt, ja. Und es ist eher so, das hat mich überrascht, dass ein Drittel der Leute, die mir nachher geschrieben haben, waren Menschen, die vor allem ältere Männer, die überlegt haben, dass sie sich mal töten. und okay. die daraufhin gesagt haben, so haben sie das nicht gesehen oder welche Konsequenzen das haben kann, das haben sie so gar nicht bedacht und sie reden jetzt mal mit ihrer Familie und sie holen sich Hilfe oder so. Das heißt, das hatte ich gar nicht am Papier, also weil ich habe halt für mich geschrieben und für Hinterbliebene, aber jetzt nicht für unmittelbar Menschen, die drüber nachdenken. Und das halt total schön, eigentlich, ja.
Das heißt also, dass du quasi auch, so wie wir haben ja damals mit der Barbara Kaufmann darüber geredet, über ihre Texte, die sie, über ihre Kolumnen, die sie schreibt, und sie gesagt, sie kriegt oft Feedback, wo die Leute sich dann quasi in diesen Texten wiederfinden. Und sie gesagt, sie merkt oft, dass sie den Menschen hilft, aber was jetzt oft gar nicht so ihre Intention ist. Hm. Und das ist bei dir eigentlich das Gleiche.
Ja.
Wie war das dann innerhalb der Familie?
Also innerhalb war es so, dass meine Mutter vor allem, aber auch meine Brüder schon vorher wussten, also die kannten den Text vorher, meine Mama hat das Buch mit mir mitgelesen okay. und ja, so. Also okay. ich hätte das nie veröffentlicht oder geschrieben, ohne okay. Das Gefühl zu haben, meine Familie ist damit einverstanden.
Das ja. frage ich deshalb, weil das ist ja oft so ein Tabuthema, wo dann ja. man schämt sich ja quasi dafür, dass sich in der Familie jemand vielleicht ermordet hat oder dass man also jemand umgebracht ja. hat oder man traut sich das gar nicht so richtig ja. zu sagen. Ich kann mich erinnern, ich habe so eine ähnliche Situation gehabt in meiner Familie und es war ganz, ganz schwierig für uns zu sagen, dass wir, also ich habe zum Beispiel die Hinterbliebenen angerufen und habe gesagt, ja, er ist gestorben und wenn mir jemand gefragt hat, warum und ich habe dann nicht gewusst, soll ich jetzt sagen, dass er sich umgebracht hat oder soll ich es nicht sagen und deswegen ist halt zum Beispiel dieses Hinausgehen quasi mit einem Text zuerst und dann mit einem Buch schon, also ich glaube, da muss die ganze Familie dazu passen.
Also ja, aber ich hätte es auch gar nicht können, wenn, also ich verdanke meiner Mama da wahnsinnig viel, weil die von Anfang an kein Geheimnis draus gemacht hat. Also die hat das im Dorf und wir kommen ja vom Land und das heißt, da ist schon oft noch mehr schwierig drüber zu reden ja. oder so. Und die hat das nie auch nur ansatzweise verheimlicht. Und das hat mir natürlich gezeigt, man kann das sagen, ich glaube, ja. wenn meine Mama das versteckt hätte vor anderen, dann hätte ich natürlich auch eher das Gefühl gehabt. Aber das gab es vorher nicht und deswegen war das nicht so schwierig für mich, ja.
Wie ist da das, nur weil du das erwähnst, du kommst aus einem Dorf im Südburgenland.
Ja, genau.
Wie ist die Dorfgemeinschaft mit dem umgegangen? Also ihr seid dort ja doch verwurzelt gewesen oder ja. also seid ihr immer noch verwurzelt?
Ja.
Aus Güssing, oder?
Also nein, wir kommen aus einem Dorf in der Nähe von Güssing und meine Eltern okay. sind ja dorthin gezogen. Meine Eltern sind eigentlich Wiener, aber jetzt leben, also... Wir haben okay. damals schon über 30 Jahre dort gelebt. Und ich weiß nur, dass beim Begräbnis und so unglaublich viele Menschen waren.
Okay. Und ich darf bitte gerne noch verlängert bestellen. Bei der nächsten Runde.
Okay.
Ja, ich würde sagen. Wir sind nicht länger noch. Ich bringe pro Runde einen Kaffee.
Pro Runde einen gespritzten oder einen Kaffee. Genau. Und am Schluss fallen wir alle aus diesem fancy Balkon raus.
Okay, das heißt also, ihr wart...
Aber was ich gemerkt habe, war eine große Betroffenheit von ja, den okay. Leuten. Und das hat mich auch dazu gebracht zu sagen, dass wenn jemand sich umbringt, das betrifft nicht nur jetzt unmittelbar die Angehörigen, sondern das ja. zieht wahnsinnig weite Kreise. Also sogar die Trafikantin, bei der er jede Woche seine Jeep gekauft hat, war total betroffen. Und der Arzt, bei dem er vorher war, hat geweint, wie ich dort war, weil der nicht glauben hat können, dass der ja. sie umgebracht hat und so. Und also es war überhaupt nicht, ich habe nie auch nur irgendwas Negatives also persönlich erfahren. Sie werden vielleicht über mich geredet haben nach dem Buch oder so, aber mir persönlich nicht. Also.
Und deine Mama oder deine Familie leben noch in diesem Dorf dauerhaft?
Genau.
Wie geht es deiner Mutter jetzt?
Also
das ist jetzt ein paar Jahre her.
Ja, es geht ihr viel besser. Also es ist ja jetzt wirklich schon, also dieses Jahr war der 10. Jahrestag vor 2 Wochen. Und das ist dann wieder sehr traurig, aber so in Summe ist natürlich schon so, dass sehr viel Positives dazugekommen ist über die Jahre.
Ja, wir haben ja, wie wir telefoniert haben, das erste Mal haben wir gesagt, wir würden die gerne zu dem Thema einladen, aber unser Podcast ist jetzt nicht unbedingt der ernsthafteste Podcast von allen. Und wie kann man zum Beispiel mit dem Thema, also wie lustig verarbeitet man das? Lustig wurde einmal in einem Interview gesagt, dass ihr sehr viel gelacht habt. Du warst zum Beispiel beim Endlich-Podcast. Kosov, kennst du den Endlich-Podcast?
Ja, ich weiß, dass sie dort war. Und
du hast
ich weiß,
nicht gehört?
Dass ich habe die Reise irgendwie mitverfolgt.
Ja, es war in Berlin.
Dann, aber das Ergebnis.
Es war ein Live-Podcast ja, genau. ohne Riesenrad, muss ich jetzt dazu sagen.
Nein, also nicht so schön wie im Riesenrad, logischerweise.
Ja. Und du hast gesagt, dass du auch in dieser Zeit der Verarbeitung, ich habe es einfach sehr verklagt, Und wenn jetzt jemand nicht betroffen ist oder nicht jemand so einen Fall in seiner Familie oder im Bekanntenkreis hat, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe damals auch Momente gehabt, wo ich sehr gelacht habe. Und meine Frage war dann, als erstes, wie passt das in unserem Podcast? Weil es kann sein, dass wir irgendeinen Scheiß auch reden. Dass man witzig sein kann. Und gibt es irgendeine Frage, die wir nicht stellen dürfen? Und dann...
Das ist mir noch nie passiert. Mich hat noch nie jemand was gefragt, worauf ich nicht antworten wollte, beziehungsweise wo ich das Gefühl gehabt habe, damit kann ich nicht umgehen. Wenn ich was nicht beantworten will, dann sage ich das. Okay. Aber prinzipiell, ich glaube, man hat viel mehr das Gefühl, es gibt da so viel falsche Fragen, weil das ist so ein unsicheres Minenfeld und das Thema ist schwer und man tragt selber meist was mit und beim anderen hat man Angst, Grenzen zu überschreiten und so. Und in Summe ist es dann doch so, wenn man darüber redet, redet man auch über einen Menschen, der jetzt tot ist und der hat immer auch beinhaltet, dass man mit ihm Spaß gehabt hat, dass dessen Leben für einen selber bereichernd war. Das heißt, es gibt ja auch viel Positives her. Und zudem mit lustig, das finde ich, ich werde manchmal eingeladen zu Lesungen oder so und dann sagen die Leute zu mir, ja, wir würden Sie gerne einladen, dass Sie über Ihren Vater reden und über den Tod und so, aber wir mögen es halt nicht, wenn es zu traurig ist. Kennen Sie das irgendwie so machen? Okay. Und dann sage ich immer so, aber das ist halt das Thema. Also ich rede halt, ich meine, ich kann schon einen Witz machen dazwischen, aber an sich ist das Thema natürlich jetzt nicht so. Und ich finde es halt interessant, weil die Leute lesen ja, Papa hat sich erschossen und dann sagen sie, könnten Sie das irgendwie ein bisschen
was Lustiges
rüberbringen?
Ich hätte halt versucht, aus genau diesem Grund, weil der Rosi und ich vorher auch darüber geredet haben, dass, ob man das irgendwie lustig machen kann. Und ich hätte gegoogelt nach lustigen Witzen über den Tod. Und die nicht lustige Wahrheit ist, es gibt keine lustigen Witze über den Tod, weil also ca. 5 von 10, wenn du googelst Witze und Tod, dann kommen mal lauter Chuck Norris Witze. Ja, also so in dieser Umkehrschleife, nicht der Tod ist schlimm, sondern Chuck Norris bringt dem Tod was bei. Ja? Oder du wirst nicht getötet, sondern ge-Chuck Norris oder so. Ja? Und also ist mir nicht gelungen.
Es gibt das Erste, was mir einfällt bei Humor und Tod, ist der Sinn des Lebens. Als der Tod vor der Tür steht und er sagt, was, Sie wollen meine Hecke schneiden? Heute nicht. Und er sagt, ich bin der grimmige Sensenmann. Also das finde ich zum Beispiel extrem
lustig.
Das stimmt.
Ja, das ist extreme Überhöhung.
Also dieses völlige Verneinen des Todes und Anerkennen des Todes, sowas gefällt mir
aber
natürlich.
Aber er geht dann. Also ich kann mich erinnern.
Nein, er nimmt sie schon mit.
Nein, am Anfang geht er, glaube ich. Also am Anfang kommt er.
Nein. Er geht rein und das war die Lachsschaumspeise.
Okay.
Was?
Die Lachsschaumspeise.
Ich bin zu jung für das.
Ich bin zu jung.
Oh, aber das wird dir gefallen.
Nein, sicher nicht.
Absolut.
Rosi, schau dir ein paar Monty Python Folgen an.
Ich hasse diesen Monty
Python. Nein, das ist ein Film. Nein. Das sind nicht diese kurzen Sketches, sondern ist wirklich ein guter Film.
Das Problem
Film.
Ist ja, wenn das eine Aneinanderreihung von diesen Monty Python Sketches ist.
Nein, ist es nicht.
Wie heißt er?
Der Sinn des Lebens. Es wird dir sowieso nicht schaden.
Also lineares Fernsehen ist ein Film.
Ich schreibe es mir in die Luft.
Gibt's nicht auf Netflix.
Ich schreibe es mir nur. Vorsicht, soll man nicht.
Kein Problem, ich schicke dir den Link.
Bitte schick mir den Link nicht.
Jetzt beschäftigst du dich in den beiden Büchern, also fairerweise, das erste habe ich gelesen, das zweite noch nicht.
Mir gefällt das noch.
Noch, ich habe schon, es ist eine von meinen vielen E-Book Vorratsbüchern sozusagen. Jetzt ist ja Selbstmord oder Suizid, darf man Selbstmord sagen oder ist das ein blödes Wort?
Ich würde es nicht schreiben, aber ich...
Suizid ist das richtige Wort.
Ja genau, also ich nenne es immer Suizid oder Selbsttötung.
Das ist ja jetzt sozusagen nochmal eine spezielle Art des Todes. Also in der Tragik des Todes ist das nochmal eine besondere Tragik, weil es willentlich geschieht. Mhm. Beschäftigst du dich mit anderen, also mit dem Sterben generell oder ist dein Befassen mit diesem Thema auf Suizid eingegrenzt?
Nein, also das war beim ersten Buch so. Und ja, das ist was Eigenes. Es ist auch für Hinterbliebene was anderes, wenn jemand sich selber umbringt oder wenn er stirbt. In meinem zweiten Buch geht es eigentlich darum, dass ich Angst vor dem Tod habe, vor allem seit mein Papa gestorben ist und mir erst so klar geworden ist, wie fragil das Leben ist. Und ich hatte auf einmal wirklich panische Angst davor zu sterben. Und haben wir gedacht, um das zu ändern, wäre es doch gut, wenn ich den Tod verstehe. Weil wenn ich ihn verstehen kann, kann ich mir ihn erklären und habe ich keine Angst mehr. Und deswegen habe ich mich so auf die Suche gemacht nach, wo ist der Tod in unserer Gesellschaft, wie gehen wir damit um, Philosophie, Religion, Verwesung, Beerdigungen, alles Mögliche. Und darum geht es im zweiten Buch. Also da geht es eher wirklich darum, auch stark um Trauer. Und dann im Endeffekt mehr darum, wie kann man lebenswert leben. Wie kann man so leben, dass man möglichst lange lebt, aber auch wie kann man so leben, dass man das Gefühl hat, das Leben wirklich zu leben und am Ende des Lebens nicht bereut, was nicht gemacht zu haben.
Aber hast du ihn denn jetzt verstanden? Also ich habe mir ein Interview gelesen, das war 2017, glaube ich, oder 2016, nein, kurz bevor du dein Buch angefangen hast, oder kurz danach, also ich glaube noch 10 Seiten oder so, da hast du gesagt, ja, die haben gefragt, ja, und was ist jetzt dieser Sinn dahinter? Und du hast gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht, aber du hoffst, dass du am Ende dieses Buches weißt.
Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Dass ich jetzt was weiß.
Ja, du hast gesagt, du wirst die Angst vor dem Tod verlieren.
Ich habe jetzt weniger Angst vor dem Tod, das stimmt. Okay. Und zwar, weil, also bei mir ist es so, dass nach der Hälfte vom Buch ungefähr sich mein Fokus sich total verlegt hat aufs Leben. Okay. So weg von dieser, also vorher war es irgendwie so, dass ich habe nur den Tod gesehen, ja, und alles andere war nutzlos, weil ich sowieso sterben werde. Und also was macht überhaupt noch Sinn, ja? Und es hat sich total verändert im Sinn von, ich kann alles machen, was ich will, weil ich werde sowieso sterben. Also der Tod gibt mir auch extrem viele Chancen und Möglichkeiten. Und das hat sich verändert.
Also alles außer Elektrobootfahren.
Na ja, gut, man muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Also,
man muss das Risiko ja nicht suchen. Verändert?
Also ja, es hat mein Leben verändert. Also in kleinen Dingen, aber das macht ja nichts, das ist oft das Wichtigere. Ich mache mir viel weniger Sorgen. Ich überlege mir viel seltener, was andere von dem halten, was ich tue und beschäftige mich damit. Also ich konzentriere mein Denken viel mehr auf das, was mir gut tut und tue das auch viel leichter. Ich hatte früher so eine To-Do-Liste.
Du bist eine Listenschreiberin.
Ja, genau.
Okay.
Und die war endlos lang und jetzt ist sie sehr, sehr kurz,
okay.
Weil ich sehr viel jetzt gleich mache.
Tagesaktuell sozusagen.
Ja, ungefähr. Ja. Sagen wir wochenaktuell.
Wochenaktuell. Also es gibt ja, Rosi, wie machst du das? Also es gibt mein Universum teilt sich in Listenschreiberinnen, und also Listenschreiber und Innen und Nicht-Listenschreiber.
Also ich bin der die Liste schreibt und sie dann verliert noch
zwei. Ja. So was Ähnliches habe ich mir gedacht.
Extremst motiviert, aber es funktioniert dann zum Schluss trotzdem alles. Also
das heißt, du hast auch in dein iPhone so oder in dein Ding so Listen, so Memos reinschreiben, was man erledigt werden muss?
Ich muss es machen, weil ich einfach 100.000 Sachen mache gleichzeitig.
Also aber es ist ja sinnlos, weil du schaust eh nicht wieder rein, oder?
Wenn gerade was aktuell wichtig ist, dann schaue ich schon rein. Aber meistens bin ich der eine Liste schreibt und nach drei Wochen weiß ich, vor zwei Wochen hätte ich das machen sollen. Es ist gut, dass ich es aufgeschrieben habe.
Okay.
Aber es bringt und du machst aber es auch beruhigt so. Einen, wenn man es hinschreibt, finde ich. Es bringt irgendwie so ein bisschen.
Ja, aber ich erwische mich dann meistens dabei, dass ich weiß, okay, ich habe vor zwei Wochen hätte ich was erledigen müssen und ich habe es mir aufgeschrieben und ich habe aber vergessen, dass ich es aufgeschrieben habe. Aber jetzt weiß ich, das nervt mich dann, was dann weiß ich plötzlich, dass ich was vergessen habe.
Aber ist doch egal, dann kann ich es doch gleich nicht aufschreiben.
Ja, kann es aber auch nicht so wichtig gewesen sein.
Ja, ich muss es ja dann trotzdem irgendwann mal machen meistens.
Oder nicht. Manche Dinge erledigen sich ja auch von selber.
Manchmal habe ich eine Liste und dann gefällt mir die nicht und beginne eine neue.
Ja. Nebenbei. Und das hakst du dann auch ab, oder wie?
Nein, das mache ich nicht. Ich habe nicht eine Liste, sondern ich...
Mehrere.
Also es gibt halt dann so Dinge, die man einfach mal machen will oder wollte. Okay. Also zum Beispiel, worüber ich in meinem zweiten Buch auch schreibe, meine Mama hat mich jahrelang gebeten oder mir gesagt, sie will gern ihren Geburtstag auf der Rax erleben, den Sonnenaufgang auf der Rax. Und ich habe irgendwie jetzt gesagt, ja Mama, das machen wir nächstes Jahr, es ist so viel los und so. Und das war sowas, das habe ich jetzt einfach gemacht. Ja.
An ihrem Geburtstag?
An ihrem Geburtstag. Oder, wir sind am Vortag raufgegangen, wir haben auf der Heukuppe unten geschlafen, sind um 5 Uhr früh in Wind und Eiseskälte im Dunkeln hinaufgetappt.
Wann hat deine Mama Geburtstag? Hoffentlich
im September.
Nicht im Februar.
Ja, okay, Im September und es war Wahnsinnswetter und die Sonne ist aufgegangen, es war irre heiß und es war wunderschön, wirklich. Also es war Wahnsinn und einer der schönsten Morgen, die ich je hatte. Also es war es auch wirklich wert. Genau, und jetzt habe ich das erledigt. So. Das Problem ist, dass sie sich jetzt laufend neue Dinge wünscht, weil sie glaubt jetzt...
Jetzt geht alles,
also,
oder?
Genau, jetzt muss ich ja alles erfüllen. Also.
Ich finde super, dass wir gerade geredet haben, weil ich hacke gerade ein paar Listen von meiner To-Do-Liste.
Was steht da drauf? Sag sofort, was als erstes draufsteht. Egal was.
Aussendungssicherheitsrundgang.
Aussendungssicherheitsrundgang. Ja, okay.
Punkt 2.
Das heißt, der Rosi geht mit der Schrottflinte in der Hand ums Wolfberger Stadion herum.
Nein, Punkt 2 ist der beste, und zwar Maskottchen, der ist wirklich wichtig.
Maskottchen. Ja. Aber du bist ja eh dein eigenes Maskottchen. Du sitzt mit einer fürchterlichen Frisur und einem I Love Vienna Shirt in einem Puffwaggon vom Riesenrad.
Wir sind gerade im höchsten Bordell Wiens.
Die Fotos dazu gibt es dann diesmal wirklich. Das letzte Mal haben wir nämlich Fotos angekündigt vom,
ja, die waren super.
Vom Essen. Die habe ich auch alle noch, aber der Rose hat sie leider nicht online gestellt.
Nein, habe ich nicht. Ja, jedenfalls, was ich noch fragen wollte, du hast, es ist gerade vor kurzem Inga berühmter DJ ist gestorben, war das der Avicii?
Ja, Avicii. Der Avicii, ja.
Und da hat sie die Kritik
gegeben. Unter mysteriösen Umständen.
Da hat sie die Kritik, nein.
Oder? Das, nein. Oder einfach nicht, Tabletten. Oder?
Nein, es war schon, man weiß schon, warum.
Schon?
Ja. Also die Bild hat das dann schon aufgedeckt.
Ja, die Bild hat
ja, aber jetzt ist ja zum Beispiel, da habe ich mir
Bild.
Zum Beispiel
die Bild hat die Frage, das aufgedeckt.
Ja, genau.
Da habe ich mir die Frage gestellt. Die Kritik an dieser Geschichte war, dass sehr detailliert berichtet worden ist, wie der gestorben ist. Mhm. Und das war jetzt die Kritik daran. Und jetzt habe ich dann deinen Text gelesen und in deinem Text steht, dass dein Papa sich quasi vorher informiert hat darüber und sich in den Hinterkopf geschossen hat, dass sein Gesicht nicht entstellt wird. Mhm. Wie, ist noch detaillierter geht es jetzt eigentlich nicht mehr, oder?
Also, ja, naja, die Frage ist, was man will mit deinem Text. Okay. Das eine ist einfach etwas abzuschreiben und hinzuknallen, weil es einfach geil klingt. Ja. Und man irgendwie ein Cover haben will und dann am besten noch irgendwie die Waffe dazu, also ein Foto der Waffe dazugeben kann. Und das andere ist, etwas genau zu schildern und darüber hinaus eine Betroffenheit zu zeigen, ja, einen Ausweg auch dem Leser. Das größte Problem an der Suizidberichterstattung ist ja nicht, dass berichtet wird, sondern wie berichtet wird. Ja? Also die Texte über so jemanden wie Avicii, wenn er stirbt, lauten, so hat er sich umgebracht. Und dann steht am besten vorne daneben, und warum aus Liebeskummer oder so. Das heißt, man interpretiert, man spekuliert, man wirft einfach mit Dingen um sich, mit Sensationsinfos, aber dann endet der Text. Ja.
Man legitimiert quasi, ja, der hat sich umgebracht, weil er die Liebeskummer gehabt, und dann gibt man dem Ganzen quasi einen Grund, unter Anführungszeichen, was jetzt aber
ja,
in Wahrheit...
Aber du führst nirgendwo hin, also du genau, nimmst den Leser nicht ja. an der Hand und sagst, ich führe dich da jetzt durch, ja, und ich sag dir, wie du, auch wenn du depressiv bist oder wenn du traurig bist oder wenn das dein Held war und du hast das Gefühl, wir haben so viel gemeinsam gehabt und der hat doch, das ist der einzige Ausweg, also sehe ich das auch so. Es gibt ganz andere Beispiele, ganz andere Möglichkeiten, und das kann schon funktionieren, indem man zum Beispiel jetzt, also in meinem Fall war es eben so, diese Betroffenheit der Familie zu zeigen, ja, und nicht nur Betroffenheit, weil es ist keine Abrechnung, das Buch, es ist ein richtiges, es ist auch eine Liebeserklärung an meinen Vater. Das heißt wirklich auch diesen Schmerz und diesen Verlust und was sich wirklich verändert hat. Und die Menschen, die mir dann eben schreiben, dass sie jetzt mit ihrer Familie reden, die sagen vor allem, sie hätten sich nicht gedacht, dass das solche Konsequenzen hat. Ja, dass man glaubt irgendwie, und ich bin mir sicher, mein Papa hat das auch geglaubt, er wird sie töten und wir werden traurig sein ein bisschen. Und dann wird es weitergehen. Aber Suizid ist was anderes. Wenn jemand in deinem Umfeld einfach beschließt, er will nicht mehr leben, dann ändert das einfach alles. Also
aber also, das finde ich eine sehr starke Ansage, weil also der Mensch, der so verzweifelt ist, dass er in Erwägung zieht, sich umzubringen, dessen Verzweiflung geht ja nicht weg, wenn er sich sozusagen... Also, das klingt jetzt arg, ja, aber wenn er sich nicht umbringt, sondern der ist so verzweifelt, nein, dass er bereit nicht. Ist, das zu tun. Was ist aus deiner Sicht dann, also ich verstehe, dass solche Menschen, die darüber nachdenken, nicht bedenken können, wahrscheinlich auch, es sei denn, sie sind durch Texte wie deinen oder durch Bücher wie deine irgendwie
sensibilisiert. Ich glaube, das ist ja bei allem so. Also bei uns auch. Wir treffen jeden Tag irgendwelche Entscheidungen und wir können ja auch nicht immer abschätzen, was das jetzt wirklich für Konsequenzen auf jeden hat. Also das ist ja...
Aber was tun die dann? Also nur, wenn du gesagt hast...
Aber ich finde, allein das Reden, allein das zu brechen, ja, alleine sich jemandem anzuvertrauen. Ich sage ja nicht, dass die alle... Also dass es keine Suizide mehr geben wird oder dass Menschen sich nie irgendwann töten werden. Also das wird es immer geben und das wird immer so bleiben. Aber es gibt Möglichkeiten und es gibt irgendwie Anker, wo man reinfahren kann. Und wenn etwas aus der Tabuzone geholt wird und zu einem Thema gemacht wird, wo es leichter fällt, darüber zu reden und wo auch Menschen leichter wissen, wo sie Hilfe kriegen können oder wie diese Hilfe ausschauen kann, dann besteht eine Möglichkeit, dass sich was ändert. Und allein das ist es wert.
Und was tust du mit solchen Menschen, die sich bei dir melden? Weil letztlich bist du jemand, der Erfahrung damit hat und der sich in dem Thema auskennt, aber therapeutisch sozusagen kannst du ja nicht wirken, denke ich mir halt.
Ja, das mache ich auch nicht.
Was tust du dann?
Also ich schreibe fast immer einmal zurück. Mhm. Nicht wirklich sofort, weil ich habe irgendwann gemerkt, mehr als 3 am Tag, ich kann nicht auch nicht die Menschen erzählen, mir wirklich ihre Geschichten, das ist ja nicht so einfach dann auch. Und ich schreibe einmal zurück, wenn ich das Gefühl habe, der Mensch braucht Hilfe oder einen Ansprechpartner, dann schicke ich Nummern mit oder mögliche Ansprechpartner in der Umgebung oder so. Aber ich antworte dann eigentlich nicht mehr. Das habe ich nur, glaube ich, 3-mal gemacht, weil viele wollen dann eben auch mit mir einen Kontakt aufbauen.
Also,
und ich schreibe auch immer dazu,
nicht. Nein, ja.
Also das kann
sagst
ich nicht.
Du ihnen
ich
das?
Sag das.
Ja.
Also ich sage, ich bin kein Therapeut.
Ja.
Ich kenne mich nicht aus mit dem Thema. Es wäre unverantwortlich von mir, so zu tun, als könnte ich das. Ich will das auch nicht. Also ich bin auch gar nicht der Typ Mensch, der gern Therapeut wäre oder so. Sondern das ist meine Erfahrung und ich finde es schön, wenn jemand was für sich rausnimmt, was ihm hilft. Aber es ist auch nicht so, dass das sehr oft vorkommt oder dass Menschen dann irgendwie so reagieren, dass ich das Gefühl habe, sie würden das nicht verstehen. Also die meisten, die schreiben wirklich Danke dafür und das hat mich auf neue Ideen gebracht oder eine neue Perspektive geöffnet. Und
dann ist aber der Kontakt beendet.
Genau,
auch für dich.
Genau.
Und du hast das dann noch, also verfolgst du das dann auch nicht mehr mit oder also schaust du nicht irgendwie, welche Leute haben sich umgebracht und kenne ich den oder die oder hatte ich mit der schon Kontakt
nein,
oder
ich
so.
Ich kenne die ja auch nicht.
Und ja.
Ich, also nein, das mache ich nie. Also aber das wäre auch gar nicht möglich. Es sind wirklich zu viele auch. Also das wäre.
Aber so ein Volumen.
Ja, also das wäre gar nicht möglich. Ich kriege bis heute noch pro Woche, weiß ich nicht, 3 bis 10 Anfragen.
Wir kriegen Besuch.
Oh, Besuch.
Hallo. Ja,
hallo.
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 Hallo. Wie soll es so ist in Wiener Riesenrad, da kommen auch mehr Menschen rein.
Seit alle wissen, dass wir mit so einem fancy Waggon fahren wollen, alle ja. Mitfahren.
So, eine, so ist das. Eine einmal. Einzige Insta-Story genau. Und halb Wien ja. Ist im gleichen Waggon. Wir haben in der Vorbereitung auch noch, Saskia, wir haben in der Vorbereitung drüber geredet, über diese 2 Standardwerke quasi in dieser Trauerforschung. Mhm. Da gibt es dieses eine Werk, frag mich bitte nicht, wie heißt der? Warden.
William Warden,
genau. Der sagt, dass die Trauer ein Prozess ist. Es gibt keine Regeln mehr oder weniger. Es gibt jetzt keine fixen Strukturen. Und dann gibt es das zweite Standardwerk, mehr oder weniger,
das ältere,
wo es in 4 Phasen eingeteilt wird.
Ja.
Und du hast gesagt, du kannst mit dem zweiten gar nichts anfangen. Und ich habe mir das dann durchgelesen. Jetzt nicht, weiß ich wie genau, aber ich habe
die Zusammenfassung,
Zusammenfassung ja. Habe ich gelesen, die ersten 3 Sätze auf Wikipedia. Und ich wusste, wie kann das ein Standardwerk sein?
Aber es war das erste, glaube ich. Also ich glaube, das hat schon eine Vorgeschichte. Es ist auch das älteste und es ist ja auch überholt. Aber ich glaube, es liegt auch daran, die Menschen wollen gern Dinge einteilen können. Sie wollen gern sagen, das sind die 4 Phasen. So, der eine geht von Woche 1 bis Woche 4. Also Menschen mögen es gerne, wenn sie Dinge einteilen können. Und wenn das dann abgelaufen ist, dann ist alles wieder beim Alten. So funktioniert halt überhaupt nicht und schon gar nicht in der Trauer.
Ganz kurz noch Themenwechsel. Der Paul, es ist 34 Minuten, du musst jetzt umdrehen. Der Fotograf muss jetzt umdrehen. Der läuft gerade. Es ist gerade 34 Minuten.
Ach so, ja. Paul Gruber, schöne Grüße. Wenn du laufen gehst, bitte jetzt umdrehen. Jetzt ist Halbzeit.
Ja, jedenfalls das.
Der Rosi merkt sich meine eigenen Schmähs besser als ich selber.
Ja, aber ist aber keine Ahnung.
Weil er so auf eine Liste schreibt.
Ja, weil er eine Liste genau. Hat wahrscheinlich. Ja,
ja genau. Ja. Ja, und du hast dann gesagt, dieses. Also ich habe mich auch eher in diesem jüngeren Modell wiedergefunden, weil wie ich jemanden Todesfall oder einen Suizidfall in der Familie gehabt habe, ich habe da so viele Stufen quasi ausgelassen, laut diesem ersten Modell, wo ich, da hätte ich die ganze Zeit nur darauf gewartet, okay, wann passiert jetzt das? Also ich war zum Beispiel, okay, am Anfang war ich geschockt und dann nach 3 oder 4 Tagen habe ich auf einmal was schon komplett anders wieder, weil ich einfach so viele Sachen zu tun gehabt habe und ich bin eigentlich gar nicht so richtig in dieses Schema eingefallen. Also ist es ja fast fatal, würde ich sagen, wenn man jetzt nach diesem Schema sich quasi oder in diesem Schema wiederfinden will, weil man passt ja in Wahrheit gar nicht rein.
Ja, ich finde das Fatalste, also für mich war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das alles durchlaufen und wenn ich das gemacht habe, dann ist alles wieder gut, ja, und dann bin ich wieder so wie vorher und das passiert aber nicht, ja, man kommt dann nach der 4. Phase wieder in Phase 2 und irgendwann nach einem Jahr verzweifelt man und hat das Gefühl, alle anderen kommen weiter und schaffen das und ich ich hink immer noch hinterher und nichts ist beim Alpen. Mir geht es immer noch schlecht und es gibt Tage, wo ich immer noch herumheul und es nicht besser geworden ist. Ja. Und ich finde, das zeugt eben diese Erwartungshaltung und allein deswegen ist es schlecht, weil man setzt sich sowieso schon unter Druck. Ja? Ja. Und Trauer ist anstrengend und mühsam und frustrierend und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, man ist unzulänglich und man kommt einfach nicht zurecht. Ja. Das ist verheerend.
Man hat ja zum Beispiel dann auch ganz andere Erinnerungspunkte, wo man sich dann plötzlich erinnert. Bei mir sind das zum Beispiel oft Gerüche oder Musik oder so, wo ich mich dann an meine ganz frühe Jugend erinnere. Und bei dem Fall ist das zusätzliche Pech, er war Koch. Und ich habe 8 Jahre jeden Tag bei dem gewesen. Und das Problem ist, dass quasi jedes Mal, wenn ich was esse, gibt es diesen direkten Vergleich, okay, schmeckt der Schnitzel jetzt komplett
daher gleich. Kommt jetzt ein Cordon Bleu-Wahn, oder wie?
Ja, daher kommt mein Fresswahn, ja.
Okay.
Aber es ist wirklich arg, weil man kann sagen, ich erinnere mich jeden Tag eigentlich beim Essen daran, weil ich mich immer frage, okay, aber dort hat die Sauce eigentlich ganz anders geschmeckt, oder warum schaffe ich das jetzt nicht, dass er so und so schmeckt? Das heißt, es würde ja nie in dieses Modell passen, wo...
Der.
Deswegen finde ich das schwierig.
Ich finde die Idee auch so absurd, so... Ich habe es eben geschrieben, aber dass man das Gefühl hat, mein Bruder ist jetzt gestorben und ich habe jetzt 6 Monate Zeit. Und nach den 6 Monaten, da fehlt er mir nicht mehr. Und ich bin nicht mehr traurig, dass er jetzt tot ist. Ja, als ob das machbar wäre. Und in den 6 Monaten, da muss ich aber auch wirklich traurig sein. Ja, genau. Und da muss ich auch jeden Abend zu Hause sein. Und ich kann nicht einfach jetzt gehen und Spaß haben, weil ich habe jetzt 6 Monate. Also es ist irgendwie so die Trauer, also die Gesellschaft hat so ein Bild von Trauer. Und wenn das nicht auf den Menschen passt, dann weiß sie nicht, wie sie umgehen soll damit. Aber das Problem ist, dass Trauer da bleibt. Sie verändert sich, aber sie ist individuell. Ja? Und das, was für dich Trauer ist, das ist vielleicht nicht für mich.
Ja, also wir haben im Vorfeld, habe ich voll darüber nachgedacht, wie es mir so gegangen ist. Ich habe die ersten 6 Monate gar keine Zeit gehabt, in Wahrheit, um wirklich zu trauern, weil ich halt einfach habe müssen alles regeln. Also der bei der Bank hat nicht drauf gewartet, bis ich fertig bin mit dem Trauern. Oder ich wusste da alle Versicherungen und Auto und dann war noch ein Leasingvertrag und da kommt ja ein bürokratischer Aufwand dazu.
Das hat ja vielleicht auch ein bisschen was Helfendes, oder? Dass man,
ja, man ist halt manchmal
Situationen trotzdem funktionieren muss und irgendeine eine Routine erfüllen muss, die so trivial ist, eben wie Konten auflösen, wie irgendwelche Sachen regeln, wie schauen, was passiert mit dem Auto.
Also mir hat das schon ein bisschen geholfen.
Ich glaube auch, dass das also
halt
im Idealfall
Normales war.
Ja, genau.
In einem völligen
Bürokratie
Chaos,
kann was sehr Beruhigendes auch.
Machen wir das Fenster auf, bitte.
Wieso ist da das Fenster auf?
Es hat 5000 Grad in diesem...
Es ist klimatisiert, du musst das Fenster zumachen.
Warm. Nein, das geht schon.
Oh mein Gott. Also ich sehe, in Wolfsberg ist das Konzept von Klimatisierung noch nicht vollständig bekannt. Ja.
In Wolfsberg gibt es noch keine Klimawandel.
Da gibt es ja keinen Klimawandel.
Nein, ich bin ja, bevor wir uns getroffen haben, bin ich ungefähr 20 Minuten ohne Label im Auto gesessen, bei 14 Grad Klimawandel.
Davon gibt es Gott sei Dank keine Bilder.
Warte mal.
Auf Instagram.
Jetzt ist... Also ein Aspekt würde mich noch interessieren, jetzt beschäftigst du dich nicht zuletzt aufgrund sozusagen des Erfolges, also auch des nehme ich an, ökonomischen Erfolges des Buches und so weiter, sehr intensiv mit dem Tod und mit Suizid.
Das muss ich sofort abwürgen.
Gibt es keinen ökonomischen Erfolg?
Es gibt einen durchaus, aber es würde mich nicht... Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, ich würde... das Thema ist viel zu schwer und zu zart, als dass ich es tun würde wegen des ökonomischen Erfolgs.
Nein, so
das
würde
mir nicht helfen.
Nein, also, so meine ich es nicht. Also mir geht es eher um den
ich inhaltlichen
Aspekt,
dass du
dass du inhaltlich dich seit einigen Jahren sehr intensiv beschäftigst. Du kommst aus dem Journalismus, du bist... aufgrund dieser Umstände und aufgrund dieses Themas zur Buchautorin geworden, gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, jetzt beschäftige ich mich vielleicht nicht ausschließlich, also ich glaube nicht, dass es so eine komplette Trennlinie gibt, wo man sagt, das ist jetzt abgeschlossen und so wie du vorhin auch erzählt hast, jetzt kann ich wieder unter Anführungszeichen mich normalen Themen widmen, aber glaubst du, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo du beginnst oder ist der schon vielleicht gekommen?
Den gibt es schon.
Mit anderen, also ich will ja auch bewusst darauf hinaus, weil ich weiß, was du in den letzten paar Monaten gemacht hast, wie schwer oder wie leicht und wie fließend oder abrupt ist dieser Übergang in andere Themen oder in andere Tätigkeitsfelder?
Also ich tue mir damit überhaupt nicht schwer, weil ich immer so eher jemand bin, der Dinge tut, weil sie jetzt wirklich etwas sind, was ich tun will und tun muss. Und dieses Buch zu schreiben über den Papa, das war, also es war eine richtige Befreiung. Ja. Und die Jahre darauf habe ich sehr viel über ihn geredet und dann, so nach 2 Jahren, war mir klar, das wird mir jetzt zu viel und mir geht es dann nicht mehr so gut. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich lang nichts mehr gemacht und jetzt mache ich eher so sehr vereinzelt, wenn ich das will. Aber
wirst du hin und wieder auf dieses Thema auch, also unter Anführungszeichen, reduziert? Also,
wenn zum Beispiel das fragen mich öfter Menschen, aber das Lustige ist, das sehen andere vielleicht. Ja. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe mich ja vielfältiger und ich habe nicht die Angst, dass ich reduziert werde darauf, weil ich habe auch nicht Angst, etwas anderes zu machen. Oder ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt immer mit Trauer beschäftigen. Ich habe das Gefühl, so weit, wie ich es gemacht habe, hat es vielen Menschen geholfen, auch mir. Und jetzt mache ich es manchmal gern, weil ich das Gefühl habe, es ist was Gutes. Und ich habe kein Problem damit, was anderes zu machen. Und wenn ich mal keine Lust mehr habe, über das Thema zu reden, mache ich es einfach nicht mehr.
Es ist sowieso dieser Begriff reduziert schon an sich ein bisschen problematisch, weil da geht man ja gleich davon aus, dass man quasi sich kleiner macht für eine Sache. Also deswegen.
Nein, aber es sagen viele Menschen zu mir so, ob ich nicht Angst habe, dass ich quasi irgendwann nur noch die Todesexpertin bin, ja, und mich nur noch mit dem Thema. Aber es ist halt so.
Nur noch,
ich habe es mir genau nicht so ausgesucht, dass das überhaupt ein Thema für mich wurde. Dann wurde es eins. Jetzt habe ich das Gefühl, was wirklich Schlimmes in meinem Leben hilft anderen Menschen, was schön ist. Und jetzt mache ich was anderes. Also das nächste Buch zum Beispiel, das ich schreiben werde, hat sicher nichts mit dem Tod zu tun.
Sondern über deine drei Monate als Chefredakteurin von NATO.
Das wäre eine Abrechnung.
Genau, eine Abrechnung. Jetzt wird es interessant.
Datum, die Abrechnung.
Das war ein Scherz, eine Liebeserklärung.
Eine Liebeserklärung. Also, aber das ist ein gutes Stichwort. Du bist jetzt 3 Monate Chefredakteurin von Datum gewesen,
genau.
Wo du, also aufgrund einer Karenz, mhm. Und hast dort aber auch eine Kolumne, die heißt Auf Leben und Tod.
Genau.
Und dort sprichst du mit bekannten Menschen über den Tod auf eine durchaus unterhaltsame Art und Weise. Und das Leben. Ja, genau. Gibt es da. Also ich habe mir ein paar also ich lese sie immer und manche merkt man sich und manche nicht. Gibt es irgendeine oder mehrere, die dir da besonders in Erinnerung sind?
Ich finde alle sehr schön, weil sie wahnsinnig unterschiedlich sind, was man nicht glaubt, weil die Fragen einander ähneln und das Thema ja gleich bleibt so. Mhm. Und aber trotzdem hat jeder Mensch dann so einen Aspekt, der heraussticht. Und ich war sehr beeindruckt von Erika Pluha. Wirklich sehr, auch von Christoph Grissemann, der, finde ich, wahnsinnig
gelesen,
ehrlich
ja.
war. Mhm. Und das ist ja nicht so einfach dann. Mhm. Ich glaube, das waren die zwei, die mich am meisten überrascht haben. Ne?
Die Grissemann, also das Grissemann-Interview oder Gespräch habe ich heute gelesen, das war wirklich interessant, weil der ist ja, also das war entwaffnend ehrlich.
Ja der eben.
Gesagt, ihm ist das eigentlich alles wurscht und er hofft nur, dass irgendwie möglichst schnell so viel Geld hat, dass er das alles nicht mehr machen muss und nach Portugal gehen kann und irgendwas Neues anfangen kann und wäre sogar cool, wenn ihn der ORF rausschmeißt, weil dann wüsste er es wenigstens. Und also das war echt, da ist mehr ums Leben gegangen, finde ich. In diesem Gespräch ist es mehr ums Leben gegangen.
Ja.
Weil das mit dem Tod hat er schnell abgehakt gehabt, finde ich. Und die Bluha-Kolumne kenne ich nicht. Also,
die war ganz am Anfang. Ich glaube, das war erst die zweite oder dritte und ich war sehr beeindruckt von ihr.
Aber jetzt nochmal, warum warst du genau 3 Monate Chefredakteur?
Der Stefan Apfel, der eigentlich Chefredakteur ist, der war in Babykarenz.
Ah, okay.
Und ich habe das für ihn übernommen.
Ah, okay. Für mich war das eigentlich meine erste Berührung mit dem Datum. In Kärnten gibt es ja keine Printmedien.
Also es hat und kein Datum.
Es hat Printmedien
also generell
gegeben.
Nicht.
Kleine Zeitung hat es kurz gegeben, dann ist die Eva Eisenberger weg aus Kärnten. Und
damit war es gestorben.
Und dann sind eigentlich die Printmedien alle, außer die Unterkärntner Nachrichten.
Jetzt gibt es Internet halt, oder?
Internet gibt's und Abos
da schreibt irgendwer irgendwas rein.
Und Datum-Abos, das kann
Internet-Kaffee, da schmeißt man 10 Schilling rein, so ein Automaten, da schmeißt man 10 Schilling rein und dann läuft das. Dann hast du 10 Megabyte Download. Napster ist vorinstalliert. Ja, und interessiert dir das jetzt nicht, diese Tätigkeit als Chefredakteurin quasi weiterzuführen? Oder hast du jetzt eine Intention, dass du sagst, wow, das war jetzt extrem cool.
Also es war extrem cool, also wirklich super. Aber das war es auch, weil ich die Chance hatte, für 3 Monate die Leute zu fragen, ob sie mir Texte schreiben, die ich mag, die Themen auszusuchen, die ich interessant finde, also vor allem dann so Innenpolitik oder so, die Interviews anzuleiern, die ich gern lesen würde. Und das hat schon Spaß gemacht und es war aufregend und ich habe wahnsinnig viel Neues gelernt, aber ich finde es auch okay, dass der Stefan jetzt wieder da ist. Also es ist schon sehr viel auch dabei, also
du an bürokratischem also Zeug. Stefan, du brauchst keine
Angst, Stefan.
Ich habe ihm schon den Schlüssel zurückgegeben, ich glaube, das war das wichtigste Signal.
Aktuell keine Gefahr für deinen Job.
Nein, aber ich sage, er kann gern wieder in Karenz gehen.
Mir hat es sehr gut gefallen, also ich habe es wirklich sehr genossen zu lesen. Ich habe dann auch gesehen, dass der Sebastian Huber eine unglaublich geile Kolumne schreibt dort, wo ich die oft dann, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich die am nächsten Tag wieder gelesen habe und am dritten Tag habe ich sie nochmal gelesen.
Weil bis du sie verstanden hast, oder?
Nein, ich habe sie nicht verstanden. Ich wollte einfach nur die Wörter von Sebastian Huber lesen, weil er nicht mehr twittert.
Und er twittert nicht mehr. Ja, twittert Sebastian nicht mehr, Huber, bitte.
Und Sebastian Huber wird immer besser. Ich finde, seine erste war schon leibend, aber die zweite war noch besser, die dritte zweiten. noch besser. Die letzte war ein Wahnsinn, finde ich. Ich habe so viel gelacht. Und
jetzt bist du weg.
Ja, jetzt bin ich weg.
Ja. Das Brutale ist ja, dass man bei seiner Kolumne quasi, also ich sitze dann so am Sessel und ich merke, wie ich rasend durch seinen Tag irgendwie dort sitze und nur denke, so, jetzt macht er das und jetzt macht er das und jetzt das und das und das. Und zum Schluss dann schmeißt er sich zusammen sein MacBook in die Donau und hofft, dass er irgendwo einen Strand trifft. Und das ist einfach nur, also wirklich cool. Wissen leider Gottes die wenigsten, ich habe das immer getwittert, dass Sebastian Huber im Datum eine Kolumne hat und da haben.
Also ich habe viel Werbung gemacht.
Also eigentlich, der Einzige, der es nicht gewusst hat, war es meinem Empfinden nach du, aber
ja, eben, weil ich glaube, ich habe es ungefähr 15
Sonst
Mal...
Sonst haben es eigentlich eh alle gewusst.
Nein, ich war total
frech. Aber gut, jetzt weißt du auch.
Ja, vielen Dank dafür. Ja. Nein, ich habe es echt nicht gewusst. Ich habe das Datum, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon gewusst, dass es etwas gibt, das Datum heißt.
Aber Rosi, du musst dich davon befreien, dass Dinge, die du nicht weißt, alle anderen auch nicht wissen. Das stimmt nicht.
Das kann nicht sein.
Ja.
Ja.
Zurück zum Tod noch.
Nur ich komme Sebastian Huber und zurück zum Tod.
Zurück zum Tod. Du hast vorhin erzählt, dass du dir für dich überlegt hast, auch im Rahmen deines zweiten Buches, das übrigens einen unfassbar langen Titel hat, also ein Albtraum für jeden Verleger. Dieses Buch heißt Eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Ja,
und wer hat den ausgesucht?
Normalerweise ist das ein Titel für eine A3-Broschüre.
Ich würde nichts sagen, aber meiner war es nicht.
Deiner war es nicht. Was wäre dein Titel gewesen?
Wie hättest du es genannt?
Nein, es schwamm drüber. Aber ich meine nur, das ging schon über den Verleger.
Schwamm drüber wäre auch ein guter Titel.
Schwamm drüber passt perfekt.
Ja. Also kauft Schwamm drüber.
Nein.
Falls ihr das irgendwo
eine
seht.
Reise ins Leben heißt.
Eine Reise ins Leben.
Genau, ich kürze es meistens ab.
Wo kauft man das? Also ich habe letztens gerade ein Buch gekauft auf Amazon und da habe ich ziemlich die Schimpf gekriegt auf Twitter.
Du kannst es auf, also ich meine.
Wo kauft man das Buch am besten? Im Shop, oder?
Du kannst es überall kaufen. Wenn sie es nicht lagernd haben, dann bestellen sie es.
Das halt. Haske ist das egal. Du kannst auch über einen Falter-Shop kaufen.
Ich glaube, die haben es nicht.
Die haben es nicht.
Alles klar.
Die haben 1,5 Millionen Bücher und deines nicht.
Ja, und
nicht.
Ich glaube, meines
nicht. Das ist arg.
Ist eine persönliche Geschichte.
Ja, ich glaube auch. Also, das würde ich mir nicht gefallen lassen, aber Schwamm drüber. Ja. Gut. Also, was ich eigentlich fragen wollte, wie gehst du mit dem Gedanken an deinen eigenen Tod um? Das hast du vorhin schon beantwortet, dass das für dich irgendwie
sehr
leichter geworden ist, seitdem du weißt, dass der Zwischenraum zwischen jetzt und deinem Tod sozusagen das Leben ist, das aus Tagen besteht und wo man jeden Tag irgendwie...
Dass ich aktiver gestalten aktiv kann. Das ist ja was, was wir immer alle hören, so bewusster Leben, bewusster gestalten, das klingt einfach furchtbar und man denkt sich, was soll ich hassen. Aber tatsächlich treffen wir jeden Tag wahrscheinlich 100 Entscheidungen mindestens und wir können 2 davon so treffen, dass wir wirklich das tun, was wir wollen. Ja? Und den Rest, mir ist schon klar, wir müssen alle die Dinge tun, die wir nun mal tun müssen und so. Aber es bleibt ein bisschen Spielraum und ich versuche den halt ein bisschen mehr auszureizen, als ich es vorher gemacht habe. Ich will immer noch nicht sterben. Also ich habe immer noch, allein, dass ich sterben muss, ist für mich sehr schwer zu akzeptieren und zu begreifen. Also,
und wenn du stirbst, wie stellst du dir das dann irgendwie pathetisch vor? So mit, also würdest du ein Grab wollen oder so? mit Asche am Meer oder am Neusiedlersee oder wie wird
das
laufen?
Also das ist mir ja völlig wurscht.
Ist dir wurscht?
Das ist mir absolut egal. Ich hätte gern, dass das Sterben an sich länger ist bei mir. Also ich hätte gerne, ich glaube, das ist eine Phase, eine Lebensphase, die wir alle haben. Und ich glaube, Dinge verändern sich, wenn man anfängt zu sterben. Ich glaube, man sieht die Dinge anders, man nimmt sie anders wahr, man kann Abschied nehmen, man kann auch Abschied von sich selber nehmen und den Erinnerungen, die man hat und den Wünschen, die man hat und so. Und ich wünsche mir, dass ich das kann. Was dann passiert, sobald ich tot bin, das ist
mir egal.
Das ist mir völlig wurscht.
Wirklich?
Ja.
Aber dann trifft ja mehr andere diese Entscheidung für dich.
Ja, wahrscheinlich der Flo. Dem vertraue ich schon.
Der wird dann ein Mausoleum oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Am Meidlinger Friedhof.
Ich glaube, der wird dann so ein Doppelgrab errichten.
Ja. Ein Doppelgrab.
Wo er sich dazu
mit WLAN.
Kann.
Ja,
ein Doppelgrab
mit WLAN und Steckdose.
Ja.
Hier bei meinen WCs übrigens, in jedem WC eine Steckdose. Und alle lachen mir aus, ich verstehe es
ja. Ich auch. Ich verstehe das schon. Aber
das ist jetzt Blödsinn in jedem. Ich habe zwei WCs, aber ich habe unbedingt müssen eine Steckdose. Ich habe sie noch nie gebraucht in den letzten 3 Monaten, aber...
Wie sehen wir jetzt innerhalb von 7
Sekunden
aus? Ja, eben,
Sekunden also ich habe mir fehlt jetzt völlig
der Faden. Ich war vom Mausoleum und WLAN und dann habe ich gesagt, man braucht eine Steckdose.
Okay.
Ja, genau.
Aber also, ich meine, ist euch das wichtig, was mit eurer Asche, was mit eurem Körper passiert?
Nein, ist mir komplett wurscht. Das, ja, was eben, ich will, also, ist, also ich habe zwei Dinge dazu zu sagen. Mich hat unlängst in Vorbereitung auf diesen Podcast hat mich einem Freund erzählt, dass wir das jetzt machen und der hat gesagt, also er will, dass ich seine Grabrede halte, weil er das irgendwie lustig findet. Und ich habe gesagt, ich finde Grabreden total scheiße und langweilig und meine Grabrede wäre so, dass ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie schade, dass er nicht mehr da ist, aber er spürt es halt eh nicht und deswegen ist jetzt
wär
gut, wenn wir jetzt was essen und was trinken.
Also ich finde das ja, ich habe die Grabrede von meinem Vater geschrieben und ich glaube, Begräbnis, Grabreden, das ist für die da bleiben. Und ich fand es schon schön, nochmal was über ihn zu erzählen. Und es war überhaupt nicht traurig eigentlich, aber so, dass es ein ganzes Leben, das zu Ende geht. Unabhängig, ob das jetzt mein Papa war, aber das ist ein Mensch, der hat gelebt, der hat wahnsinnig viel getan in all den Jahren.
Ja, aber am Grab, das doch, also ich stelle mir das, mein Vater ist auch schon gestorben und auch, also alles sehr emotional und so. Aber Grabreden finde ich total... langweilig, ist immer langweilig.
Wirklich?
Ich. Ja, bis jetzt zumindest. Ja.
Also wir haben keine Grabrede.
Das, was ich aber gut finde, sind die Leichenschmäuse. Ein Leichenschmaus ist eine super Sache. Nicht wegen Essen, sondern
weil
man zusammensitzt und weil das eine, also erstens siehst du Leute, die du eh nie siehst, außer wenn sie geheiratet haben und wenn dann irgendwer tot ist.
Und dann wird gleich das Erbe aufgeteilt.
Genau.
Und dann noch einen zweiten Schnaps an der Decke.
Genau. Und dann erzählt man sich halt Gutes und auch Schlechtes.
Ja.
Also ich habe Leichenschmäuse erlebt, wo über den Toten ausgehaut worden ist, dass die Tür nicht zugeht. Das war
die lustigsten.
Nein, das war total lustig.
Also
weil die Leute dann irgendwie total enthemmt sind.
Ich war in der Steiermark, sehr weirde People in der Steiermark, muss ich sagen, dort ist ein Leichenschmaus aufgelöst worden, weil es an der Decke einen Streit gegeben hat, ums Erbe tatsächlich. Also jetzt nicht keinen verbalen Streit mehr, sondern
Handgreiflichkeiten
unter Brüdern. Und das war dann eher fast traurig als das Begräbnis selbst. Weil es waren viele da, die von ganz Österreich angereist waren und dann auf einmal haben wir irgendwie schreien gehört an der Decke.
Naja, da kommen ja alle Leute zusammen, die sich eigentlich hassen, oder? Die sich ja aus gutem Grund nie sehen wollen.
Wie bei einer Hochzeit, oder?
Ja, und dann müssen sie aber.
Ja, genau.
Das ist super. Also, das wäre so ein Elisabeth-Spira-Thema, finde ich.
So ein Sozialexperiment.
Ja, bei einem Leichenschmaus.
Nein,
dabei
also,
sein.
Mein einziger Wunsch, glaube ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das, dass es den Hinterbliebenen nicht schlecht wird. Das war eigentlich das, was mich am meisten gestört hat bei dem Erlebnis, was ich gehabt habe vor 3 Jahren, dass ich einfach gesehen habe, wie es allen einfach nur Dreck gegangen ist jeden Tag. Die haben sich gewünscht, also unter Anführungszeichen, so auf die Art, nein, hätte er denn gescheiter einen Unfall gehabt oder so, dann wäre es leichter gewesen für alle rund um und bla bla bla.
Ja.
Und die haben einfach gesehen, wie die fast, also jetzt nicht zerbrochen sind, aber es hat schon einen großen Teil davon runtergerissen, von den Persönlichkeiten, die wieder mühsam aufgebaut werden hat müssen in den Jahren darauf. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass es den Hinterbliebenen einfach nicht schlecht geht.
Aber du hast ja jetzt ein Haus, das du vererben kannst, also kann es eigentlich keinem schlecht
gehen. Ist eigentlich ein guter Grund zum Streit, ja, in Wahrheit.
Und wenn du stirbst, kriege ich die Mikrofonständer und...
Ja, die Mikrofonständer kriegt der Kosak.
Ja. Gut, also wir wollen alle einen Leichenschmaus, oder? Oder ist dir das dann auch egal? Ob du, also, wenn du stirbst, soll es einen Leichenschmaus geben oder nicht?
Also weißt ehrlich, ich habe dazu überhaupt keine Emotion. Also ich,
ist dir wurscht, weil du bist
ja
eh weg.
Ja, wurscht, dann. Ich weiß nicht. Es ist, ja, soweit denke ich da gar
aber
nicht.
Aber es ist, also es ist deswegen interessant, weil du setzt dich quasi schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema auseinander und sowas ist dir zum Beispiel wurscht. Und ich kenne zum Beispiel eine Großtante von mir, die hat mit 60 ihr komplettes Begräbnis schon bezahlt gehabt. Also die ist dann 94.
Das finde ich aber sehr anständig, weil Sterben ist teuer.
Ja,
das unterschätzt man.
Ja. Also ich würde eher mir wünschen, dass ich Geld hinterlasse, dass sie es zahlen können.
Ja.
Aber was sie damit tun, ich denke, die werden schon wissen. Also ich arbeite lieber jetzt daran, ein so gutes Umfeld an liebevollen Menschen zu haben, die dann wissen, was für mich und was für sie am besten wäre, glaube ich.
Also meine Oma hat, der war sehr wichtig, dass sie mit ab 75 eine Versicherung beim Wiener Verein hatte.
Okay.
Der Wiener Verein ist ein Versicherungsunternehmen, das sozusagen gegen die Kosten des Sterbens versichert. Das heißt, wenn du dort jedes Monat, keine Ahnung, 30 Euro einzahlst,
dann
bezahlen die dein Begräbnis.
Das ist ein potenzieller Werbekunde.
Ja, deswegen sage ich ja. Wiener Verein, bitte melden.
bitte
für die nächste Folge.
Die nächste kostet.
Bitte sagen, was das im Monat kostet.
Habe ich gelesen bei Creamspeak, nein, nicht gelesen, sondern gehört, Creamspeak, super Podcast, die haben auch zum Beispiel, die haben immer wieder über ein alkoholisches Getränk geredet und der hat, glaube ich, 7-mal gesagt, aber der nächste kostet.
Ja, also Wiener Verein oder ähnliche Unternehmen. Ja,
der nächste kostet.
Wir hätten, der nächste kostet. Ja. Also Sterben kostet wirklich viel Geld.
Ja, das aber ich hatte zum Beispiel... Als mein Bruder gestorben ist, da hat meine Mama gesagt, sie will keine Blumen und sie will keine Musik und alles, was quasi, was die Menschen geben sollen, sollen Spenden sein für das. Also er war in so einem Teilzeit in einem Heim für Behinderte und das soll dorthin gehen. So. Und als mein Vater gestorben ist, da war mir ganz klar, es muss viele Blumen geben, es muss viel Musik geben, es muss laut sein und bunt, weil das zu ihm passt. Und ich glaube, das ist wichtiger.
Mein Vater war Musiker, oder? Wenn ich das
er war auch Musiker, auch, genau. Also und er Künstler, war einfach von seiner Typ her so ein, genau, so ein lauter, präsenter Mensch. Und ich glaube, dass das eher was ist, was man bedenken sollte und was viele nicht tun, nämlich dass das Begräbnis auch etwas ist, was man gestalten kann und darf. Man muss das nicht so machen, wie es einem vorgeschrieben wird oder wo man glaubt, das muss jetzt so sein.
Ja, okay, also.
Genau.
Kosak, du, wir waren gerade beim, ich schneide das einfach aus, obwohl ich überhaupt nicht mehr aus. Jedenfalls, Begräbniskosten. Das war,
also ich glaube, was glaubst du, kostet ein Begräbnis?
Ja, ich glaube es nicht, sondern ich weiß es. Bei uns hat es 8.000 Euro gekostet.
Ja, aber das ist schon die Luxusvariante.
Nein, das ist
nicht. Das ist
mit Eichensarg. Mit Fichtensarg ist billiger.
Nein, das ist unglaublich. Also vor allem, es gibt natürlich sehr, sehr gute Dienstleister, die haben alles für uns dann erledigt. Das war innerhalb von anderthalb Stunden war quasi alles, was es gibt, ausgesucht. Wir haben uns eigentlich um nichts mehr kümmern müssen, außer um irgendwann habe ich dann müssen die Wertsachen abholen dort bei der Bestattung, aber es hat 8.000 Euro gekostet. Ja. Und das ist schon ein schöner Schnalz. Also zusätzlich. Das ist dann in dem Moment wahrscheinlich eh wurscht, aber du kommst noch ein halbes Jahr drauf.
Nein, aber es gibt auch Leute, die können sich das nicht leisten.
Genau. Also viele Leute ist das ein Problem.
Also, das ist schon echt viel Geld.
Ich kenne wirklich viele Leute, die halt dann 8.000 Euro bei der Bank ausgegeben haben.
Oder also naja, und du willst ja auch nicht irgendwie das Gefühl haben,
das ist ja gerade das
du
Problem.
Willst ja schon ein schönes Begräbnis haben, du liebst den Menschen, er ist tot, du willst ihm ja schon irgendwie
und was... Und niemand geht zur Bestattung und sagt, ja komm, aber bitte, das Einsagen kostet jetzt aber bitte keine 350, komm, dann machst du aber 350.
Verhandeln.
Niemand macht
das.
Also ein guter Freund von mir, der ist Steinmetz und der hat gesagt, das ist ein Wahnsinn.
Aber das ist wie bei Hochzeiten, oder? Bei Hochzeiten kosten auch die normalen Blumen dreimal so viel und die normale Musik kostet dreimal so viel.
Ein Versprechen an die Zukunft.
Ja, Brautstrauß.
Also ja, aber... Vom Geschäftssinn her kann sie nicht wurscht sein. Ich kann mich scheiden lassen in einem Monat, das kostet gleich viel.
Ich habe einmal zum Beispiel, ich habe mit der Ziehharmonika, ich spiele steirische Ziehharmonika, habe eine Braut aufgeweckt und da war die Mutter der Braut nicht unbedingt einverstanden mit dem zukünftigen Schwiegersohn. Dann hat sie mir in einem stillen Moment hat sie mich gefragt, spülst du bei Scheidungen auch?
Ich zahle
das doppelt. Neues Geschäftsmodell. Scheidungen auch so zelebrieren wie eine Hochzeit.
Im Bräutigam aufwecken, ja? Und er mit der Ziehharmonika, ja, erklären, dass er jetzt geschieden wird.
Die gleichen 100 Leute einladen, ja, die genau, man bei der Hochzeit einladen.
Es gibt schon Leute, die machen Scheidungspartys.
Ja. 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 Von der Idee her super.
Ja, vielleicht getrennt, aber.
Kosak, hast du noch was? Weil sonst wäre das nämlich ein schönes Schlusswort. Wir sind bei ungefähr einer Stunde.
Also ich will nur sagen, wenn ich jemals sterbe, also hoffentlich nicht so bald, dann will ich, dass ein Podcast stattfindet mit all denen, die wir jemals eingeladen haben. Und da könnt ihr dann, also bevor ihr 8.000 Euro für mein Begräbnis zahlt, also ihr eh nicht, versauft es lieber. Das wäre mal recht. Vielleicht in einem ebenso fancy Wagon wie dem, den wir jetzt haben.
Also, mit dir im Sarg in der Mitte?
Nein, ich wäre verbrannt. Das ist ja belanglos.
Also, du kannst mehr wichtig, rein.
Also. Mir ist wichtig, dass sich nachher niemand mehr kümmern muss. Weil, also das, was ich schon komisch finde, ist, dass man ja, wenn man stirbt, so eine Verantwortung hinterlässt, auch gegenüber den Hinterbliebenen. So, die müssen sich jetzt ums Grab kümmern und dann kommen irgendwelche blöden Schreiben von der Friedhofsverwaltung, dass das Grab so ausschaut und so. Also das will ich alles nicht, sondern verbrennen und aus.
Wenn ihr da was drin hättet, ich würde in der Allianz Arena, also im Weststadion, gibt es eine Kapelle und dort würde ich dann für die...
In der Allianz Arena kannst du die Allianz Arena anzünden, aber sonst nichts. Ja, also eine, wenn, dann will ich, dass meine Asche in der Generali Arena über den Mittelkreis verstreut wird.
Okay, so. Ich werde es ausrichten. Sehr schön, passt. Saskia, es war ein sehr schönes Gespräch. Du hast sehr schlaue Sachen gesagt. Du hast eine wunderbare Stimme. Du wärst eine tolle Poetry-Slammerin.
Oh, danke schön.
Kosak, deine Stimme ist nicht so schön.
Vielleicht aber, jetzt, wo ich wenig über den Tod rede.
Wir haben noch Geschenke. In der zweiten Staffel gibt es Geschenke.
Geschenke.
Und zwar kannst du jetzt aussuchen, ich bin heute daran erinnert worden.
Ein Testament zum selber ausfüllen?
Ein Formular, Testamentformular.
Es gibt noch nicht von uns beiden, aber es gibt, du kannst aussuchen zwischen einem schwarzen Kosak und einem roten Kosak.
Ja.
Das ist ein Schnaps.
Okay.
Und die Bedingung ist natürlich, dass du nachher ein Foto schicken musst, wenn du ihn trinkst. Du kannst ja aussuchen, welchen du haben willst.
Was ist der Unterschied?
Keine
Farbe.
Ahnung. Ich weiß nicht, Farbe. Nein, irgendeine Zutat. Also der eine ist ein Wodka mit Schlehe. Was auch immer eine Schlehe ist.
Also weißt eine Beere.
Eine Beere.
Ah, okay.
Beides ist Wodka.
Okay.
Okay.
Ja,
beschenkt. Das zweite ist mit Schwarzbeere.
Okay.
Kannst auch beide haben.
Okay.
Musst halt beide trinken.
Ja, okay. Ich entscheide mich, glaube ich, für die Schlehe.
Für die Schlehe, also den roten Kosak.
Ja.
Danke vielmals fürs Kommen. Danke fürs Zuhören an alle. Das war die erste Sendung der zweiten Staffel von Rosi und Kosi.
Rosi und Kosi Extreme.
Extreme, genau. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Vorschläge macht, also an sich ist das Riesenrad kaum zu toppen.
Ja, das
aber ist schwierig.
Aber falls doch, bitte Vorschläge bei uns auf der Homepage rosinundkosi.at, wo wir uns über Einträge ins Gästebuch freuen, die der Rosi dann gelegentlich auch beantwortet.
Ich schreibe es auf meine Liste.
Schreib es auf deine Liste. Wenn ihr Menschen kennt, mit denen wir reden sollten, dann bitte auch dort reinschreiben oder könnt ihr auch den Rosi anrufen, der hat gerade Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Saskia, fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für diese Rundfahrt.
Ja, sehr gerne.
Alles Liebe.
Alles Liebe.